Die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit von Ulrich Zimmermann. Als Jungunternehmer hat er seinen Handel verdreifacht und gleichzeitig für sich die Ein-Tage-Woche eingeführt. Raus aus dem Hamsterrad.
Zur persönlichen Freiheit eines Unternehmers gehört, sein Leben so zu gestalten und sein Unternehmen, wie man es selber gerne hätte.
Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen. In diesem Podcast wird er, wenn du willst, auch zu deinem Best Buddy auf deinem Weg zur persönlichen unternehmerischen Freiheit.
Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge des Wegebedarf-Podcasts. Heute haben wir natürlich wieder einen ganz speziellen Gast. Es geht um die unendliche Entschlossenheit oder die Geschichte vom strammen Max. Wir begrüßen heute hier Asta Nevai, die in jungen Jahren aus Äthiopien als Teenager beschlossen hat, sie muss jetzt zur NASA, was ja von Äthiopien aus noch nicht so ganz naheliegend ist. Von daher haben wir ganz viel Wegebedarf auf dem Weg. Und mit welcher Entschlossenheit, nämlich mit unendlicher Entschlossenheit, Asta über den Weg von Äthiopien, über Russland nach Berlin, nach München gegangen ist und was am Ende eine erfolgreiche Story geworden ist, das hören wir heute mit ganz viel Wegebedarf von Asta persönlich. Herzlich willkommen bei uns hier im Wegebedarf-Podcast.
Vielen Dank, Ulrich. Vielen Dank, dass ich dein Gast sein darf. Vielen Dank, dass ich meine Geschichte heute hier mit dir teilen darf und mit vielen anderen auch. Danke für die Anmoderation.
Ja, du bist ja Premiere, die erste schwarze, dunkelhäutige, wie auch immer, Frau bei mir im Podcast. Das finde ich besonders gut. Und die Entschlossenheit, wie du deine Geschichte angegangen bist, wie klar deine Ziele waren, wie klar deine Teilziele waren, wie du dich immer wieder neu erfunden hast und permanent auf völlig unbekanntem Terrain, ohne Sprachkenntnisse, mit völlig anderen Kulturen dich durchgeschlagen hast, da finde ich, das ist extrem lohnend für viele, die sich über Tagesalltags-Mini-Beschwerden beschweren, in deine Geschichte reinzuhören und auch zu erfahren, wie man in Berlin kellnert, obwohl man nur Russisch, Äthiopisch oder wie auch immer bruchstückhaft Englisch kann, aber trotzdem in einer Gastronomie in Berlin arbeiten kann. Deswegen auch, wir kommen gleich zum strammen Max. Das finde ich mega beeindruckend. Wir starten mal rein. Du warst Teenager und lebtest in einer mittelständischen Familie in Äthiopien als einzige Tochter und hattest die Idee, ich muss jetzt dringend zur NASA. Das ist ja schon mal ein dringender Wegebedarf für eine Teenagerin. Erzähl mal ein bisschen von deinem Leben, wie das damals war als 14, 15, 16-Jährige in Äthiopien.
Ja, genau. Also das ist andere Geschichte, eine andere Aussehen, andere Vorgehensweise, alles irgendwie ein bisschen anders als gewohnt. Ich bin im jungen Alter tatsächlich auf diesen Traum gekommen durch meine Affinität zu Technik. Ich habe viel mich mit Technik beschäftigt. Das fiel mir auch in der Schule sehr, sehr leicht und das hat mich auch sehr, sehr interessiert. Und da hat sich irgendwie eins zu dem anderen gekommen und kam dann auf die Idee und diesen Traum oder hat sich entwickelt, dass ich unbedingt zu NASA wollte. Da wollte ich arbeiten, in diesen Technik, in dieser Welt der Technik, in dieser Welt der Weltall. Und also ich hatte wirklich das als Film vor mir und da habe ich dann angefangen für mich einen Weg zu suchen, weil ich ganz genau wusste, einen direkten Weg von Äthiopien nach zu NASA wird es definitiv nicht geben. Das sind einfach die Umstände dicht. Und das ist mir dann bewusst geworden. Aber gedacht, okay, da muss ich versuchen, selbst meinen Weg dahin vorzubereiten. So, das ist die wichtigste und die Schlüsselentscheidung. Die nächste Schlüsselentscheidung ist, wie mache ich das denn?
Wie macht man
das? Wie soll ich denn das machen? Ne? Also, was gibt es für eine Möglichkeit?
Wir reden ja über Mitte der 80er Jahre in Äthiopien. Genau. Wir haben einen Kaiser Haile Selassie, der mit einem 600er Mercedes durch hungernde Menschen fährt. Wir haben einen aufstrebenden Mittelstand. Wir reden überwiegend kein Englisch. Das Bild von Afrika in unseren Köpfen sind echt Hungerbäuche und Co., aber es ist natürlich anders. Und jetzt beschließt eine junge Frau, auf den Weg, sich zur NASA zu machen. Vielleicht mal erste Frage, wie haben das deine Eltern aufgenommen, nach dem Motto, die einzige Tochter geht diesmal nach Amerika?
Ja, also davor ist ja die Entscheidung tatsächlich von mir aus schon gefallen. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich habe gedacht, ich werde diesen Weg in Etappen gehen und ich werde diesen Weg selbst gehen. Ich werde versuchen, alleine das möglich zu machen, ohne Unterstützung von außen. Nur dann kann ich meine Grenzen auch antasten. So habe ich entschieden, als erster Weg durch das Stipendium das Land zu verlassen, Auslandsstipendium. Dadurch, dass die Schule mir leichter fiel, habe ich gedacht, ach, das werde ich noch hinkriegen. Das hat auch geklappt und ich habe diesen Prozess erstmal fertig gemacht. Also medizinische Untersuchungen, irgendwelche Tests, die man nur durchführen musste. Und dann am Ende, als ich dann das Go bekommen hatte, bin ich dann zu meinen Eltern, habe ich dann gesagt, ja, ich werde in 10 Tagen nach Russland fliegen. Es war für längere Zeit.
So. 10 Tagen, das ist ja ziemlich kurzfristig. Ja, genau. Ja. Die waren wahrscheinlich deeplich schockt, oder? Wie geht's Eltern?
Die waren erstmal wirklich nur ruhig. Sie konnten gar nicht reagieren. Sie konnten es gar nicht so wahrnehmen. Sie konnten gar nicht verstehen. Das war völlig außer deren Verständnisbereich. Und mir hat das Ganze auch wahnsinnig Mut gekostet, das mitzuteilen, weil ich weiß, ich bin Einzelkind, ich war sehr behütet und ich weiß ganz genau, dass im Inneren meiner Eltern der größte Wunsch ist, dass ich für immer bei denen bleibe. Ja, das ist halt unsere Kultur, das leben wir sehr extrem und gegen das alles, diese Mitteilung wirklich jetzt zu geben, dass ich jetzt in 10 Tagen weg bin, das war wirklich extrem hart, also das war sehr, sehr schwer für mich. Also es ist schwerer als dieser ganze Prozess mit dem Auslandsstipendium, die Bewerbung, das gute Schulabschluss und so weiter. Ja, weil das sind ja Sachen, das hat wenig mit Herz zu tun.
Die lassen sich mit Fleiß lösen, ja.
Genau, mit Fleiß, mit Konzentration, mit Fokus und all die Sachen und mit einem starken Willen vor allem.
Wie haben deine Eltern am Ende zugestimmt? Weil du warst ja auch noch nicht volljährig. Du warst ja noch
meine Mutter hat das tatsächlich gar nicht so richtig verstanden. Sie war richtig fertig. Mein Vater hat sich dann irgendwann mal doch nochmal sich gefangen. Und es sind 2 Sätze, die er mir dann gesagt hat. Erste ist, du gehst deinen Weg. Das Zweite ist, ich habe volles Vertrauen bei dem, was du tust. So, das sind natürlich ein Flügel, die man den Kindern geben kann als Eltern.
Das ist super.
Und wusste ich auch ganz genau, wenn alles nicht klappt, dann bin ich sehr gerne wieder zu Hause. Das sind 2 Schlüsselpunkte, die wirklich für jeden Elternteil Wünsche für sein Kind. Erstmal die Flügel zu geben, da die Kinder fliegen. Zweitens auch die Sicherheit und das Vertrauen zu geben, dass sie auch immer wieder auch gerne nach Hause kommen können. Genau, das war natürlich für mich eine Riesenverstärkung und somit bin ich dann den ersten Schritt gegangen und nach Russland geflogen.
Russland müssen wir, glaube ich, noch unseren Hörern erklären. Der Handelspartner damals war jetzt nicht naheliegend Amerika, da wäre es ja einfach gewesen. Das war ja auch klar, das geht nicht so, sondern es war Russland. Und wie heißt die Sprache, die man in Äthiopien spricht?
Amharisch.
Amharisch. Das ist jetzt auch nicht so weit verbreitet als Studiensprache in Russland, sondern da muss man ja Russisch können. Wie groß waren deine Russischkenntnisse, außer so gerade über 0?
-10.
-10. Also wir stellen uns jetzt die 14-, 15-, 16-jährige Asta in Russland vor und es ist nicht Moskau. Wo bist du angelandet?
Ich bin in Taschkent, angelandet in der Technischen Universität Taschkent. Und ich war die erste dunkelhäutige andere Frau in dieser Universität, weil das eine reine technische Universität ist und das ist nicht so üblich gewesen. Und da hat man Russisch als offizielle Sprache, also zum Studieren und so weiter. Und sie haben auch ihre eigene usbekische Sprache. Also das musste ich aber nicht lernen. Gesetzt war aber, dass ich Russisch lerne und dann auch in der Universität mit den ganzen russischen und usbekischen Studenten das Studium fortsetze. Das war der Plan.
Wie viele Frauen gab es generell in technischen Studien in der Zeit?
Ganz, ganz wenig Frauen, weil das war auch wirklich in der Technik, also rein technischer und auch relativ neuer Studiengang. Da hieß es elektronische Rechenmaschine, das ist wie Computer-Engineering oder so, ja,
Ja,
übersetzt.
elektronische Rechenmaschine, genau, perfekt.
Genau, damals, ne, kannst du
Wir
dir
reden über Ende
vorstellen.
der 80er, genau, da haben wir noch gefaxt. Genau, da
Genau,
war
Ende
Internet und
80er
Handy war
war
noch out. Also man muss sich das immer mal von der Zeit vergewärtigen.
das.
Technische Uni, fremdes Land, fremde Kultur und Usbekistan ist ja eher asiatisch und nicht so kernrussisch geprägt, also doppelter Sprung, keine Sprachkenntnisse, wenige Frauen, einzige schwarze Frau auf einer technischen Uni. Wie ist das so, wenn man da lebt? Das ist ja ziemlich speziell.
Ja, das ist tatsächlich speziell, Ulrich, das ist auch anders. Ich war anders und es ist alle Bedingungen, alles, was ja um mich herum war, auch anders für mich. Ne? Das ist ja immer die Sichtweise von jedem. Also für mich war alles anders, für die Umgebung dort, für die usbekische Kollegen, Mitarbeiter der Universität, der Staat Taschkent war auch alles anders. Aber es ist ja, es muss ja nicht schlecht heißen. Man muss nur schauen,
Es ist
okay.
nur anders, es ist völliges Neuland mit
Genau.
genau gar keiner Vorbereitungszeit. Wie lange
Genau.
hast du gebraucht, bis du Russisch studierfähig, ich muss ja meine Vorlesungen in Russisch, hallo, über technische Uni, wie lange hast du gebraucht, bis du Russisch studienfähig konntest?
Also das Programm war so vorgesehen, dass wir in 6 Monaten die Sprache soweit beherrschen. Und die nächsten 6 Monate ist es der Plan so, dass wir dann die Fachlichkeit des jeden Faches, sag ich mal so Mathematik, Physik und so weiter, auf Russisch dann lernen. Und das heißt, das Schwierigste ist wirklich in diesen 6 Monaten die Sprache so zu beherrschen. Also das ist ja jetzt nicht Brot kaufen in der
Nein,
Bäckerei
das ist kein
oder
Brot kaufen.
Reisen wollen in den
Das ist
Kiosk, sondern da geht es wirklich um,
Studielevel.
genau, es ist ein völlig anderer Level. Es war das wirklich von null an angefangen. Und das war tatsächlich schon sehr,
Eine echte Challenge. Also da gab es viel
das ist ein
Wegebedarf,
echter Schritt.
wenn man das mal so ganz
Das
dezent
bedarf,
ausdrücken.
genau, das bedarf auch wahnsinnig viel Mut, auch sehr, auch eine wirklich eine große Entscheidungskraft, das alles auch anzunehmen und das anzugehen. Genau, und das ist mir dann auch gut gelungen.
Wir haben es ja unendliche Entschlossenheit genannt, weil ohne
Genau.
dieses große Ziel wäre wahrscheinlich die Hürde relativ unüberwindlich gewesen.
Richtig. Das ist
Das
ja
ist
alles im Kopf.
es ist
Also.
alles im Kopf, ja.
Wegebedarf, der Podcast. Die Route.
Wie lange hast du in Taschkent studiert?
Ich habe 2 Jahre studiert. Ich muss noch mal kurz aufholen. Also diese Stipendium ist ja für mich ein Ziel, diesen Weg, diese erste Etappe ins Ausland zu gehen. Nicht dort zu Ende zu studieren, sondern erste Etappe zu gehen, weil ich habe mein Ziel, meinen Weg in mehreren Etappen aufgeteilt. Und ich habe gedacht, okay, jetzt kann ich hier studieren, jetzt versuche ich meinen nächsten Schritt vorzubereiten. So habe ich dann die Vorbereitung schon während der Studienzeiten angefangen. Wo kann ich jetzt als nächstes noch hin? Wie kann ich das machen? Wer kann mir helfen? Was sind die Bedingungen? Was sind einfach für mich Wege? Ja, das habe ich dann fast 6 Monate intensiv nochmal dran gearbeitet und habe mir einen Weg gefunden, wie ich von Taschkent aus nochmal nach Berlin komme. Hat sich herauskristallisiert, dass Berlin der nächste bessere Station wäre für meinen Weg. Genau.
Und wir reden in dieser Zeit ja noch von vom Eisernen Vorhang. Wir hatten noch Trennung. Es gab die DDR, es gab die Bundesrepublik, es gab Ost-Berlin und West-Berlin. Und du wolltest natürlich nach West-Berlin. Ja. Wie kommen aus Taschkent jetzt nach West-Berlin? Das ist ja durchaus nicht einfach.
Genau, das war tatsächlich auch wieder die nächste Herausforderung. Und ich kam dann mit dem Zug von Moskau aus nach Berlin Zoologischer Garten. Also das hatte im Vorfeld viel Arbeit, viel Vorbereitung und ich sollte 1000 Sachen machen. Das hat wunderbar geklappt. Und nur der Zug war etwas herausfordernd, weil erstmal gab es, glaube ich, 3 Wochen lang keinen Platz. Im Sommer, August, war ja so eine Ferienzeit. Und ich habe 3 Wochen tatsächlich in Moskau probiert. Ich habe dort bei einem Bekannten gewohnt und wirklich jeden Tag bin ich zum Bahnhof und habe geguckt, ob es so einen Zug gibt, der nach Berlin fährt. Und so habe ich dann immer mal, bin ich tatsächlich so mit dem Rucksack hin und habe ich den letzten Platz noch ergattert. Und dann bin ich dann einfach losgefahren. Genau. Ja, so bin ich dann.
Was hat es denn gebraucht, damit du ein Ticket nach Zoologischer Garten, also West-Berlin, bekommen hast? Normalerweise wäre die Fahrt ja in Ost-Berlin zu Ende.
Ja, genau. Das war in der Zeit war ein wichtiger Tipp von Bekannten damals. Ich bräuchte eine Einladung. Ich war ja Studenten und wenn ich so eine Einladung von jemandem aus West-Berlin bekomme, dann dürfte ich zum Besuch nach West-Berlin. Und dieser Bekannte hat mir damals eine Einladung von seinem Bekannten wiederum, der in West-Berlin gewohnt hat, geschickt und habe diese Einladung nur vorzeigen müssen für das Ticket. So kam ich dann nach West-Berlin, genau. Also die Schlüssel.
Ja, genau. Und in Berlin kanntest du ja fast die ganze Stadt. Du warst ja komplett deutschsprachig. Alles war ja kulturell sowieso schon vorbereitet. Also wieder komplettes Niemandsland. Keine Sprache, keine Leute, keine Kontakte. Komplettes Neuland. Wieder alles Reset, nochmal neu. Wie war denn das mit Reset in West-Berlin? Wie hast du das gemanagt? Wie bist du da zurechtgekommen?
Ich habe ja, als ich von Moskau nach Berlin gefahren bin, das sind ja 2 Tage und 2 Nächte. In dieser tatsächlich etwas kritischen Situation in dem Zug habe mir für mich wiederum eine Entscheidung getroffen, wie ich diesen Weg bzw. diese Zeit überbrücken werde. Werde ich jetzt ängstlich in diesem Zug 2 Tage verbringen, wo ich wirklich bei jeder Situation denke, okay, jetzt bin ich tot? Oder nutze ich die Zeit und suche ich mir Möglichkeiten und schreibe ich mir auf, was und wie ich das eigentlich in Berlin den nächsten Schritt gehen würde. Ich habe mich fürs nächste Schritt entschieden. Ich habe ja diese kleine Notizbuch, das berühmte. Ich habe mir alle Möglichkeiten, was mir in dem Sinne gekommen ist, aufgeschrieben, was ich alles machen werde, wenn ich dort bin. Und ich habe mir auch wirklich versucht, eine Vorstellung aufzubauen, wie das in Berlin ist, wie das am Bahnhof ist, wenn ich aus dem Zug rauskomme. Also die ganze Film wiederum für mich. So habe ich dann diese Möglichkeiten nochmal festgehalten. Und als ich dann da am Bahnhof angekommen bin, wo viele Leute so liebevoll empfangen worden sind, wo jeder auf jeden gewartet hat, wo alle sehnsuchtlich umgearmt hatten, also ich sag, okay,
keine Frage noch mehr. Da ist keiner. Nobody's waiting.
Genau. Ja, klar. Das ist auch wirklich, da braucht auch viel Mut, auch viel bei dir zu sein, um diese ganze auch Emotion, diese Gefühle auch einfach mal so.
Immens, ja, wirklich, klar.
Ich sage das ja jetzt als Witz, aber das tut auch richtig weh in der Situation. Also das ist auch sehr, sehr hart.
Das ist ja schon ein bisschen lebensbedrohlich.
Genau, wenn man das, also
wenn man ganz nüchtern hinguckt, wer traut sich denn alleine ohne Handy, ohne Übersetzer, ohne irgendwas? Wir reden ja über andere Zeiten, ich muss das immer wieder betonen. Wer traut sich denn alleine und so weit verbreitet waren farbige Leute da auch nicht? Wahrscheinlich war es doch die einzige im Zug.
Genau, oder? Also so.
Ja, also das ist insofern ja mehrfach herausfordernd und dann stehst du mitten in einer fremden Stadt. Wie ging es dann weiter? Welches Szenario hat denn gegriffen?
Genau, ich habe als erste, die erste Wahl war wirklich ein Landsleute zu suchen am Bahnhof, so in dem Raum. Und die zweite Szenario für mich war, also alternativ zur Polizei zu gehen. Also das war so meine engste Wahl, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich bin tatsächlich dann auch ein bisschen rumgelaufen und habe jemanden aus meinem Land getroffen und ich habe den noch angesprochen, ja, also so habe ich das Ganze angefangen, habe ihn gefragt, habe meine Situation geschildert und habe ich ihn gefragt, was ich machen könnte, was mein nächstes Schritt wäre, was er mir empfehlen kann. So habe ich das dann angefangen und er hat mir dann empfohlen, zur Polizei zu gehen, die Situation zu erklären und die ganze Prozess, genau.
Und dann warst du offiziell Flüchtling?
Genau, dann habe ich mich als Flüchtling gemeldet und dann kam ich dann im Flüchtlingshaus, hat ein Zimmer mit zwei weitere Frauen aus Iran. Genau, so hat dann mein nächster Abschnitt angefangen.
Plötzlich Flüchtling sein, ist ja nicht mehr so ganz freiwillig von seinen täglichen Handlungen. Was hat das bedeutet?
Flüchtling sein hat für mich damals schon sehr, sehr viel Substanz gekostet. Weil gerade war ich ja, vor zwei Tagen war ich ja nun Studentin, eine Stipendiantin im Ausland. Und innerhalb von zwei Tagen bin ich Flüchtling und dürfte nichts, also von diesen alle Möglichkeiten haben zu keinem. Das erfordert wiederum wahnsinnig viel Mut zu akzeptieren und das auch zu verstehen, dass ich das für einen bestimmten und wichtigen Ziel tue. Da rufst du wieder in der Situation deinen Warum sehr stark auf und hängst da. Das hältst du fest und das bring dich dann über Wasser, sage ich mal so. Ja, das ist das Geheimnis dieser mutige Schrittes.
Wegebedarf, der Podcast. Deine nächsten Schritte.
Wie hast du es denn dann geschafft, wieder in die Uni zu kommen? Das war ja wahrscheinlich nicht so leicht.
Ja, also wenn
und Russisch nützt dir jetzt auch nichts mehr.
Russisch ist dann auch nicht mehr so wichtig. Und jetzt ist dann in der Situation, war ja wieder eine neue Sprache, hieß es ja dann Deutsch und so, okay. Aber mein erstes Ziel war ja natürlich aus der Situation heraus nach Amerika zu gehen. Und ich habe auch einen Immigrationsantrag gestellt und das wurde dann abgelehnt, weil gerade in dieser Wechselphase war und ich musste mich hinten anstellen, weil dann die anderen jetzt eine Priorität hatten für diese Immigration.
Also Wechselphase war genau. Grenzöffnung 89, genau. Wiedervereinigung, Millionen von Leuten sind in Bewegung und politische Unruhen kann man nicht sagen, aber Wechsel, das ist ja zum Glück ohne Unruhen gegangen, aber sehr viel Umbruch und da warst du nicht mehr auf der Prio-1-Liste.
Genau, also mein, sage ich mal, Luxuswunsch in Amerika zu studieren, hatte jetzt kein Gewicht gehabt in der Situation und habe dann erfahren, dass dieser Antrag auf zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre dauern kann, bis es genehmigt wird, richtig bearbeitet wird. Dann habe ich gedacht, okay.
Da ist ja der Traum von der NASA eigentlich geplatzt.
Genau, das ist halt wieder die nächste Entscheidung, sich wieder sammeln, Mut holen und dann in sich reinhören und dann entscheiden, wartest du jetzt die nächsten 10 Jahre oder 5 Jahre oder hast du einen Plan B, was du jetzt schon mal angehen kannst? Und ich habe dann als Plan B entschieden, jetzt in Deutschland zu bleiben. Mhm. Auch wenn ich wusste, dass es extrem schwierig war, gegen dieses ganze System, wo ich ja nichts darf, studieren zu wollen. Ja, das habe ich dann entschieden. So, ja, hatte dann natürlich auch ewig gedauert. Wie gesagt, ich dürfte ja nicht. Und habe dann wirklich ganz viele Schritte bin ich gegangen, ganz viel Mut, habe mir nochmal wieder geholt und war mein Fokus, jetzt in Deutschland zu bleiben und hier zu studieren. Weil mein größtes Ziel ist ja Studium. Also ohne Studium konnte ich mir auch nicht vorstellen, in diesem Land zu bleiben. Insofern habe ich mir dann Wege gesucht, wie ich das mache. Dann ging es dann nach dieser Entscheidung wieder die genau, wie mache ich das, die nächste Schritte, was wäre denn für mich? Und als allerwichtigster Schritt schien mir in der Zeit die Sprache zu sein. Also ich musste die deutsche Sprache lernen, bevor ich den ganzen Schritt mache, wenn ich hier Fuß fassen möchte. Genau.
Wie hast du das geschafft, Deutsch zu lernen?
Ja, genau. Also die Herausforderung war ja, ich durfte ja nicht arbeiten. Das heißt, ich habe kein Geld, jetzt in irgendwelche Schulen zu gehen und die Sprache zu lernen. Und dann habe ich dann gedacht, okay, ich suche mir einen Weg, irgendwie Geld zu verdienen. Es ist ja ein Teufelskreis, ne? Wenn du kein Geld hast, dann kannst du nicht dir was leisten. Wenn du die Sprache nicht kennst, kannst du auch nicht anders. Also das ist
tricky.
Das ist ziemlich total tricky. Und dann war meine Herausforderung in der Zeit, wie kann ich das unterbrechen, ja? So, und dann habe ich gedacht, okay, ich kann zwar die Sprache nicht, ich werde trotzdem einen Job finden, wo ich ohne diese Sprache erstmal Geld verdienen kann. Es ging ja um Geld verdienen, damit ich die Sprache lerne.
Ja, genau. Teufelskreis zu sprechen.
Genau, und so bin ich. Ich bin ja sehr gerne in Berlin durch die Stadt gelaufen, habe die Stadt mir mal angeschaut und habe ich gedacht, okay, das kann ich ja verbinden, indem ich in den Cafés reingehe und frage, ob sie mich irgendwie einstellen können. Ja, ich konnte Kellner, ich kann zwar die Sprache nicht, aber ist ja egal.
Kellner ohne Sprache ist schwierig, finde ich.
Man kann sich zwar nicht vorstellen, was will sie eigentlich, aber am Ende ist doch noch jemand sehr hörig geworden und hatte mich dann gefragt, wie kann ein junges afrikanisches Mädchen diese große Herausforderung für sich so angehen wollen, ohne die Sprache, alleine ohne Familie. Und was treibt dich so? Ja, da kam wirklich ein riesen Gespräch auf Englisch. Er konnte sehr gut Englisch und er war wirklich sehr, sehr angetan. Und ich habe auch wirklich mein Herzensziel, warum ich das mache, erklärt. Ich möchte unbedingt die Sprache lernen, weil ich hier studieren möchte. Ja, und ja, der war sehr, sehr berührt in der Zeit und er hat gesagt, ich werde alles tun, damit du dein Wunsch, dein Ziel erreichst und unterstütze ich dich und übernehme das Risiko und du kannst die anfangen zu kennen. Also es war für mich wirklich so, boah.
Das ist eine Haltung, die ist mehr als respektabel zu sagen, ich mache dem Mädel jetzt den Weg frei und lass die hier ja tatsächlich im doppelten Sinne schwarz arbeiten.
Genau. Okay. Schwarze Farbe und das auch nur als...
Genau, also diesen Doppelgag da drin, klar. Offiziell wäre es ja nicht gegangen.
Nein.
Und jetzt kommt ja die Geschichte mit dem schwarzen, mit dem strammen Max. Wie kann man denn jetzt ohne Deutschkenntnisse in einer in der Gastronomie, wie kann man denn da wie kann man denn da arbeiten?
Ja, indem man seinen mega viel Dosis Mut einfach über ganze Körper streut. Den ganzen Geist und sagt, irgendwie mache ich das schon. Ja, ich mache das irgendwie schon. Mit Englisch werde ich schon weiterkommen und ich werde diese Karte, diese
Speisekarte
auswendig lernen, dass ich wirklich innerhalb einer Woche alles auswendig weiß. Das war schon gesetzt. Und ich bin tatsächlich auch, ich habe gefragt, ob ich die Speisekarte mit nach Hause nehmen kann. Ich habe das auswendig gelernt und in ein paar Tagen hatte ich die Speisekarte und das war gar nicht so wenig. Und dann kommen wir zu dieser strammen Max und ich habe natürlich auf Englisch, die Leute fanden es lustig und so weiter, ein bisschen gebrochenes Deutsch, ein paar Worte, die ich noch kannte und viel mehr auf Englisch und das fanden Leute auch sehr, sehr witzig teilweise und auch anders und ein bisschen exotisch und so, das kann man so ein bisschen schön verpacken. Und das hat
wie hört sich das denn an, wenn man ohne Deutschkenntnisse am Anfang strammer Max ausspricht?
Genau, das dann kam natürlich so.
Wie hört sich das an, machen wir gerade Klangtest?
So ein Gericht, strammer Max, also ich konnte das nicht aussprechen. Ich weiß es nicht, woran es lag. Ich konnte es mir weder merken noch aussprechen. Und ich dachte, was ist das Problem mit diesem strammer Max? Das ist ja, es gab einen anderen komplizierten Namen, aber der strammer Max war irgendwie, es ging nicht, wollte nicht. Und ich habe wirklich jeden Tag nur gehofft, dass keine strammer Max bestellt. Ja, aber das war Ich habe dann teilweise so auf die Karte gezeigt, ja, damit ich nicht ausspreche. Das wollten Sie oder sowas, ja. Und das war echt schwierig. Ich weiß es nicht warum. Ich kann es nicht sagen. Das war schon diese strame
Nacht. Es gibt Hürden im Leben, die sind schier unüberwindlich.
Ist unglaublich.
Aber dann scheitert man fast am strammen Max. Das ist schon irgendwie.
Die Reaktion muss man sich vorstellen.
Ja. Das ist so paradox, oder?
Das ist unglaublich.
Tausende von Kilometern und Sprachen und Anträge und Behörden und dann hängt man an so einem blöden strammen Max.
Also, das kann man nicht aussprechen, ja, egal wie. Egal, ob ich auf meine Muttersprache das aufgeschrieben habe, wie man das ausspricht, oder auf Englisch. Ich konnte das dieses strammen Max nicht aussprechen. Also.
Es ist wirklich skurril. Deswegen finde ich das so genau. Lustig, dass es manchmal so Kleinigkeiten gibt, an denen dann plötzlich Riesenhürden entstehen wie strammer Max.
Das ist unglaublich, ja. Also zum Glück bin ich nicht dran gescheitert. Ich habe trotzdem weitergekellert. Ist ja natürlich mein Geheimnis gewesen, ja. Das wussten ja nicht viele, aber später habe ich dann erzählt, dass ich das doch noch irgendwie geschafft habe, auszusprechen.
Wie lange hat es denn gedauert, bis du in Deutsch flüssig, fließend,
sechs Monate.
Alltagsfähig warst?
6 Monate. Ich habe dann, natürlich, das ist auch wieder eine mutige Entscheidung, nachts zu kellnern und tagsüber die Sprache zu lernen. Ich habe einen der wirklich guten, besten eigentlich Sprachschule in Berlin ausgesucht und habe dann tagsüber gelernt. Und abends dann bin ich kellnern gegangen und da habe ich dann versucht, wirklich die Worte auch gleich einzusetzen, die ich tagsüber gelernt habe, auch die Reden, wie man das, dieses ausspricht, wie man kommuniziert und so weiter. Das war für mich so eine gute Übungsraum, das so machen muss. Alles eine Entscheidung, ja, und alles verlangt Mut, das Ganze auch anzugehen und auch das anzuwenden, weil du ja nicht sicher bist, ist das wirklich richtig, mache ich Fehler oder so, daran scheitert man ja. Für mich war es in dem Moment eigentlich egal, ich habe es gelernt, ich wende das an und wenn es ein fehlerhaft ist, dann weiß, wo der Fehler ist, ja, nichts anders, weil das für mich sicher war, dass nicht meine Persönlichkeit irgendwie angreift oder so, ja, so, genau. In 6 Monaten war ich perfekt.
Es ist echt irre, ich meine, ich rede ja mit vielen Leuten, Unternehmern und auch wenn ich da meine regionalen Banken im Firmenkundengeschäft begleite und wir mit Unternehmern über Hürden und Co. reden und auch teilweise wirklich extreme Herausforderungen bis hin zu, man scheitert an lapidarem Zeug, also alles dazwischen von Jammern bis Feiern ist alles dabei und deswegen finde ich deine Geschichte ja so faszinierend zu sagen, in welcher Geschwindigkeit, 6 Monate für Deutsch ist ja keine Zeit. das ist ja unglaublich. Wie schnell warst du dann an der Uni von da aus wieder zurück?
Das hat gedauert. Das hat tatsächlich gedauert, weil das mit dem System zusammenhing. Also ich dürfte ja nicht studieren. Eigentlich dürfte er auch nicht arbeiten. Es tut mir leid, dass ich heute beichte. Das hat sehr, sehr lange gedauert, weil das Erlaubnis nicht da war. Und ich habe dann weitergekennert und habe versucht, wieder für mich einen Weg das zu beschleunigen, dass ich doch noch irgendwie einen Studienplatz bekomme, beziehungsweise das studieren darf. Mhm. Es ging ja um das Dürfen, um das Erlaubnis, irgendwas zu machen, sei es studieren oder arbeiten. Ja, das ist ja, was das System verbietet.
Also das russische Stipendium hat jetzt aber auch keinen, wie heißt es, keinen Beschleunigungsfaktor gehabt.
Nein,
also Motto, die hätte ja, nee, das war wahrscheinlich eher Bremser.
Genau.
Oder war es gar nicht mehr vorhanden.
Das hatte keine Rolle gespielt in der Zeit. Genau, und dann habe ich wieder dann eine neue Entscheidung getroffen und gedacht, ich werde jetzt mir Anwälte suchen, die mich dabei unterstützen, diesen Weg freizumachen. Weil ich wusste, dass ich das alleine nicht meistern werde. Das ist auch eine Strategie, die bei mich tatsächlich bewahrt hat und dass ich auch jedem empfehlen kann. Wenn man das nicht kann, sollte man jemanden suchen, der das am besten kann. Und man sollte das machen, also selber, was man selber am besten kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist in meinem Weg, in meinem Vita so geprüft. Und ich habe mir Anwälte genommen. Ich habe aus dem Geld, was ich ja vom Geld gespart habe, das dann bezahlt. Und das hat über 2 Jahre, glaube ich, 3 Jahre sogar gedauert. Und ich habe auch Anwälte wechseln müssen, weil halt auch Kompetenz irgendwie sehr, sehr unterschiedlich war. Und am Ende habe ich dann tatsächlich das Erlaubnis mit vielen Restriktionen bekommen. Und während ich diesen Prozess gegangen bin, habe für mich tatsächlich weiter die deutsche Sprache nochmal gelernt, um diese Universitätseingangsprüfung, so weit, dass ich wirklich das auch bestehen kann. Und ich habe sogar die Prüfung gemacht und alles fertig eigentlich. Das war so mein Plan. Das mache ich das, was ich jetzt machen kann. Und das war eine sehr, sehr gute Idee, weil das Ergebnis kam, dass ich studieren dürfte. Dann bin ich dann direkt tatsächlich in der Uni dann eingeschrieben, weil die ganzen Eingangsprüfungen, die ganzen Voraussetzungen schon mal vorbereitet hatte.
So nicht. Was hast du dann studiert? Welche Fächer waren das?
Ich habe Informatik und Elektrotechnik parallel studiert. Damit
das ja, man hat ja sonst keine Hürden, die man nehmen kann. Ja. Wir machen gleich 2 schwierige Studien.
Genau, damit man sich auch lohnt.
Schon muttersprachlich kaum schafft, damit es sich auch lohnt. Genau.
Ja,
Elektrotechnik und Informatik und jetzt auf Deutsch.
Ja, ja, genau. Das sind eigentlich wirklich so Horrorvorstellungen für jeden Student, der allein einzelne Studiengänge, also Informatik, wenn man sagt, was studierst du Informatik? Oh Gott. So war da damals die Reaktion. Und für Frauen erst recht nicht. Deswegen war ich auch die einzige Frau in den Vorlesungen.
Auch da wieder, okay.
Und ja, das war tatsächlich echt sehr, sehr, sehr hart. Also 2 harte Studiengänge und ich war in der Zeit noch alleinerziehende Mutter. Und ich musste mich und meine Tochter auch damals noch selbst finanzieren. Also das heißt, arbeiten für monatliche Ausgaben von Mitte bis was man so braucht mit dem Kind. Genau, man kann dann alles irgendwie zusammen addieren und sich dann vorstellen, wie mutig man sein muss, diesen Weg zu gehen, ja, und all die Hürden. Und das war für mich eine Entscheidung mit meiner Tochter und das ist auch eine Entscheidung mit den Studiengängen. Deswegen war das okay.
Wegebedarf, der Podcast. Auf ein Wort.
Der Vater ist jetzt plötzlich zwischendurch so aufgetaucht oder das Kind. Da haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht hingedacht. Wo kam der her und wo verschwand der wieder hin?
Nee, das war dort und der ist immer noch dort. Aber das ist halt, es gibt ja so im Leben Sachen, die funktionieren nicht. Man probiert es aus. Und für mich ist es immer wieder wichtig, eine klare Verhältnisse zu haben. Es muss klar sein, auch wenn, sage ich mal so, schlecht oder gut ist, es muss klar sein, weil das ist schlecht gut, es ist eine Bewertung. Die Klarheit ist für mich wichtig. Ich brauche die Klarheit. Wenn ich weiß, wenn es für mich klar ist, dann weiß ich das auch, wie ich das mache und dass ich das auch mache. Das war auch die Entscheidung für die Trennung, genau.
Okay. Wie lange hat denn dein Studium gedauert, bis du fertig warst?
Das hat 6 Jahre gedauert.
Wow.
Das war schon, also das war in Ordnung für die ganzen Umstände, die in der Zeit waren. Und ja, genau, in 6 Jahren war ich dann fertig. Und dann stand wieder so vor der nächsten Herausforderung, genau.
Das ist immer Ende der 90er jetzt, wenn ich richtig mitgerechnet habe, oder?
Wie bitte?
Ende der 90er Jahre sind wir jetzt.
Wir sind dann jetzt schon Anfang
2000?
Anfang 2000 mit dem Babypause
okay.
Dazwischen.
Ah, mit Babypause, okay. Jo, und dann gab es den ersten deutschen Job. Wo bist du hin?
Ja, dann gab es dann in Berlin erstmal Jobsuche, wobei mein Ziel für diese Herausforderung, also diese Herausforderung anzunehmen, war ja in den Fahrzeugentwicklung zu gehen.
Ja, eigentlich war es ja die NASA, aber ja. die war ja jetzt abgehakt, weil hätte jahrelanges genau. Unsicheres Warten erwartet. Genau. Und die Alternative war jetzt Fahrzeugentwicklung.
Genau, Fahrzeugentwicklung. Und genau, dann bin ich dann in ein paar Monaten, kam dann die Entscheidung, okay, jetzt werde ich nach München ziehen, um in diesen, ja, wirklich Premium-Fahrzeugentwicklungsfirma reinzukommen. Und das war wieder echt eine Herausforderung. Das war schon richtig mutig, nach München zu ziehen, ohne einen festen Aufenthaltsort zu haben und auch keinen festen Job. Es waren nur Projekte. Also das war
ach so.
Mutig erstmal, als ich umgezogen bin.
Keine Festanstellung, waren nur Projekte.
Es war noch keine okay. Festanstellung, als ich hierher gezogen bin. Und ich hatte auch keinen festen Ort, sondern eine Untermieter mit meiner Tochter. Das sind so Sachen, das hat mich wieder wirklich, ja, also das war sehr mutig. Wie gesagt, ne, ich bin ja gewohnt, mutige Entscheidungen treffen.
Durchaus, wieder Neuland.
Genau,
und voll. Wieder Reset. An Wegebedarf hat es ja nun massiv nicht gemangelt, da gab es ja genug. Dann hat BMW dich ja am Ende genommen und in einen super guten Job ermöglicht. Was hast du gemacht?
Ich habe die Fahrzeuge entwickelt, tatsächlich. Also angefangen war wirklich in der Fahrzeugentwicklung und der Fahrzeug, die ganzen Verbindungen, die ganzen Netzwerkverbindungen auch selber. Dadurch, dass ich ja Informatik und Elektrotechnik studiert hatte, hatte ich natürlich den Vorteil, das Know-how von zwei Menschen zu verbinden, ja. Einer, der wirklich diese ganzen Kabel und so weiter, wenn man sich überlegt, wie viel Kabel in diesen Fahrzeugen drin sind, das ist unglaublich. Und die ganze Busverbindungen, weil man hat ja Sound im Auto, man hat viele andere Sachen, die ja über einen Bus verbunden sind und die sind ja alle auch irgendwie verkabelt. Und die ganzen Steuergeräte sind verkabelt, die ganzen Steuergeräte brauchen selber auch einen Stecker. Und ich saß da wirklich auch einen Stecker gebastelt und selber programmiert. Das war der Vorteil. Dadurch, dass ich auch in der Uni selber Informatik unterrichtet hatte, das habe ich vergessen als Job, als Tutorin, fiel mir natürlich dieser ganze Hardware- und Software-Thema extrem leicht. Ich habe das ja unterrichtet. Wenn man unterrichtet, versteht man die Sache anders, als wenn man selber als Student aufnimmt. Und das war wirklich, ich konnte ja blind alles machen und das war ein Riesenvorteil. So kam ich auch wirklich sehr schnell in die höhere Verantwortung. Und war am Ende dann auch irgendwie verantwortlich für jeden Baureihe, sagt man das ja, für jedes Auto eigentlich, mit dieser ganzen Display, was man sieht, den Head Unit, das Qualität sicher zu sichern. Das heißt, jeden Tag die Fahrzeuge fahren, heute das eine, nächsten Modell von, was ich weiß, von Rolls-Royce bis E-Fahrzeuge. Das sind Erfahrungen, die natürlich auch wirklich einem weit, weit bringen, weil das Thema sehr, sehr komplex ist. Eins ist die Erfahrung, die Verantwortung, das Know-how, die Komplexität. Am Ende für mich war natürlich, ich habe es auch echt genossen, weil hier mit den Autos auch rumzufahren, stellt ja bei vielen auch so eine Frage, hä? Was macht sie jetzt in diesen Autos? Wie kann es sein? Ja, die Blicke, sie waren extrem interessant.
Ja, wir haben ja jetzt auch nochmal vielleicht nur 5 oder 10 Minuten zurück. Da warst du noch zur Untermiete, da hattest du noch alleinerziehend und Kind. Wir waren tagsüber abends am Kellen und tagsüber am Deutschlernen, Status Flüchtling. Genau. Und jetzt sitzt du im Rolls-Royce, machst Testfahrten und machst das Controlling für BMW und hoffentlich gut bezahlt. Und das sind natürlich innerhalb von so wenigen Jahren, das sind ja Amplitudenausschläge, die gehen ja so. Ich meine, da musst du sich mal reinziehen. Das ist ja jetzt nicht so ein netter Wellenschlag, sondern das sind ja wie Tsunamis, die darauf runtergehen.
Richtig.
Das muss man ja auch mal emotional und mental, das muss man ja mal auch irgendwie auf die Kette kriegen, würde man jetzt so sagen. Ja. Das ist,
Das Emotionale kann man dadurch wirklich sehr schnell brechen. Also, egal ob Wohnungssuche, allein das Thema Wohnungssuche in München, alleinerziehende Mutter, dunkelhäutig, keinen festen Job, also das allein ist wirklich ein Kapitel an sich. So. Und dann kommt man zu so einem Riesenunternehmen mit so viel Politik als einzige dunkelhäutige Ingenieurin. Ja, das ist wieder ein Kapitel, wenn man dieses Herumrum mit betrachtet. Aber wenn man bei sich bleibt und immer wieder sein Warum festhält und immer wieder diese Entschlossenheit nicht vor Auge verliert, dann ist das Ganze eigentlich nur unscharf, sage ich mal so. Das ist immer in unser Kopf, was mache ich jetzt groß, was mache ich jetzt scharf als Bild. Ja. Daran hängt eigentlich die ganze Kunst.
Und fokussieren, was wird scharf, was wird unscharf, gute Übung. Genau.
Genau. Und das ist wirklich, das liegt an uns, das können wir regulieren und dafür müssen wir aber bei uns sein. Also nicht die Umgebung, was uns so umgibt, sondern bei uns selber, weil das Umgebung, ich erinnere mich, als ich entschieden habe, diesen Job zu verlassen, sind ganz viele Menschen, die damals eigentlich so im Freundekreis waren, so enttäuscht, das werde ich wirklich nie vergessen, weil es auch Erfahrung ist für mich. Ja, wie kann man diesen Job verlassen? Wie kann man diese Firma verlassen? Dieses Angesehen und dieses und jenes, 1000 Gründe, ja. Aber bei mir ging es ja um mich, nicht um diesen Ruhm und dieses Angesehensein, ja. Alles, was ich getan hatte, ging es um mich. Ich habe es genossen, ich habe die Autos genossen, ich liebe ja Fahrzeuge, das ist einfach so. Und nicht um den anderen zu beeindrucken. Das ist der Unterschied, aber das muss man selber auch für mich wirklich festlegen, für mich wissen, für mich klar, also für sich klar sein, das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen, also für mich war meine Entscheidung, das war super, aber für viele andere war das natürlich, hat nicht so gepasst. Ja, insofern.
Mit Blick auf die Zeit, wir haben jetzt tatsächlich schon 50 Minuten, ist ja irre, wie schnell die Zeit vergeht. sollten wir unseren Hörern noch irgendwie ja mit auf den Weg geben? Du stellst ja deinen Mut, deine Entscheidungsklarheit, das nach Warum suchen und tun, diese unendliche Entschlossenheit versuchst du ja anderen auch zu ermöglichen. Was machst du da?
Ja, da bin ich in Online-Business, habe ich Online-Business aufgebaut. Da unterstütze ich Menschen tatsächlich in Entscheidungsblockaden, weil diese Blockade sind wirklich ein Fehl an Mut, die dabei zu unterstützen, diese Ängste und Blockaden zu lösen, damit sie tatsächlich von diesem einen Zustand zu deren von deren gewünschten Zustand zu kommen. Das ist mein Herzensthema. Ängste lösen, Blockaden lösen, die Menschen Mut geben, damit sie ihre richtige Entscheidung treffen, damit sie die Kraft haben, die Entscheidung zu treffen, die sie sich wünschen. Das ist ja einfach gesagt, aber mit Risiken.
Ja, das ist einfach gesagt. Also ganz viele Menschen hadern ja mit sich, ihren Fähigkeiten, den Möglichkeiten, ach, wo man überall hadern kann. Und da ist ja deine Geschichte ein unendliches Universum von, das habe ich gesagt, ohne das jetzt wiederholen zu wollen, aber ich glaube, manche Menschen haben das einmal im Leben geschafft, sich völlig neu zu erfinden, und du hast es ja, ich weiß nicht wie oft, müssen wir jetzt mitgezählt haben, und in immer wieder völlig neuem Umfeld. Und Sprung ins kalte Wasser wäre jetzt sehr schön beschrieben. Das war ja sicher, das hört sich jetzt romantisch an, der Sprung ins kalte Wasser, aber das waren ja sicher auch eher harte Aufschläge. Was machst du mit den Leuten dann genau? Also die haben Online-Coaching, oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, genau, das ist ein Online-Coaching, das ist 1:1-Coaching. Ich treffe die Menschen, wir machen erstmal eine Vorstellung, also Kennenlernen, Gespräch, und dann gucken wir, ob wir beide irgendwie zusammenarbeiten können, ob ich denen helfen kann, ob er oder sie von mir geholfen werden möchte. Das ist ganz wichtig, weil diese Bereitschaft muss von innen kommen. Man muss bereit sein, sich helfen zu lassen. Erst dann kann ich auch die Menschen helfen. Wenn sie nicht wissen, wenn man nicht weiß, will ich nicht, das macht doch gar keinen Sinn. Also die erste große Arbeit ist, klar zu sein. Möchtest du das verändern? Erst dann kann ich dann auch helfen. Das kann ich nur jedem empfehlen.
Genau. Das ist, wie hieß der, was einer der letzten Podcasts, Schluss mit Rumeiern, von einer Kollegin, die du ja auch kennst, die Selma, die...
Ach so, ja, genau.
Genau, die klare Entschlussfindung zu sagen, so, das ist jetzt einfach der nächste Step, und den mache ich jetzt in kleine Schritte und mache mir einen Plan und mache auch einen Notfallplan und habe aber am Ende so eine Art persönliche Guideline, an der ich mich langhangle. Richtig. Das schafft man ja alleine eigentlich nicht. Also Ich kenne da so direkt kaum jemand, der das geschafft hat. Du hast es offensichtlich mit deiner Struktur für dich immer hingekriegt, bist da sehr strukturiert. Und diese Struktur hätte ich zum Beispiel nicht so.
Ja, ich muss dich da unterbrechen, weil jeder hat das. Also jeder hat ja diese Mutkompetenz. Nur man weiß das nicht so genau, weil man ja in einem normalen Leben, wir entscheiden ja jede Sekunde, jede Minute, jeden Tag. Und jede Entscheidung braucht auch Mut. Nur wir entscheiden im Rahmen unserer Komfortzone. Deswegen merken wir nicht, dass wir mutig sind. Ja, wir denken, wir sind mutig, wir entscheiden jetzt, wir haben jetzt eine mutige Entscheidung getroffen, wenn wir merken, dass wir außerhalb unserer Komfortzone kommen. Aber Mut hat jeder in sich. Das ist in jedem Mensch als Kompetenz vorhanden. Nur der Dosis entscheidet. Deswegen, wenn man möchte, kann das auch selber die Struktur aufbauen. Ich hatte damals immer wieder auf mich nach innen geschaut, nach innen gehört. Und das war mein Guideline. So habe ich meine Entscheidungen getroffen. Und das kann auch jeder machen. Nur, das ist sicherlich vielleicht nicht so einfach.
Ja, wir werden ja auf jeden Fall deine Kontaktdaten und deine Webseite und Co. werden wir ja in den Shownotes verlinken. Und zum Ende einer Podcast-Folge gibt's ja immer 3 Tipps an die unsere lieben Zuhörer. Und was magst du denn unseren Wegebedarf-Zuhörer mit auf den Weg geben zum Thema Mut und Entscheidungsklarheit?
Ja, für Mut und Entscheidungsklarheit kann ich erstens, wie ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe, in sich reinhören. Das ist ganz wichtig, weil wir alles in uns tragen. Wenn wir uns in der Tiefe fragen, haben wir immer die Antwort. Also in sich reinhören, nicht herumrum, nicht von anderen oder Entscheidungen woanders suchen oder die Mut woanders suchen, sondern in uns reinhören. Dann können wir das auch verwirklichen. Das ist das eine. Das zweite ist, sich nicht zu vergleichen. Also alles mit jemand anderen. Also vergleiche dir wirklich mit dir selbst von dem, was du gestern gemacht hast oder vor einem Jahr oder vor 10 Jahren. Ja, das soll, also das ist mein, so lebe ich. Mhm. Ich vergleiche mich mit mir selbst. Was habe ich heute gelernt, was ich gestern nicht wusste? Ja, nicht jemand anders, sondern ich mit mir selbst, weil ich ja nach innen immer wieder meine Antwort suche. Ja, das ist ganz wichtig, vor allem in der heutigen Zeit, wo so Trends und sowas uns extrem erdrücken.
So, ja, vergleichen mit anderen ist nie fruchbar. Es gibt immer welche, ja, die es 10-mal besser machen, aber es gibt ja auch Hunderttausende, die es viel schlechter machen. Also man wird nie wirklich glücklich mit Vergleichen mit anderen.
Das ist wirklich sehr zu empfehlen, sein eigenes Ding zu machen. Erst dann ist man auch glücklich. Also ich bin glücklich, weil ich mein eigenes Ding mache. Ich überlege selber, ich plane selber, ich entscheide selber. Es ist meins. Also mag sein, dass es nicht so trendy ist, ja, das ist immer eine Bewertung, aber das ist meins und ich finde das super. Dritter Punkt ist, nimm die Entscheidung für dein Leben selbst. Also die Verantwortung für eigene Leben sollten wir selber übernehmen. Wenn wir die Entscheidung bei jemand anderem lassen, das war ja zum Beispiel so ein Beispiel in meinem Leben, das System oder die amerikanische Migrationsbüro. Nein, ich übernehme die Verantwortung für mein Leben und entscheide für mich, was für mich gut ist. Wenn ich die Verantwortung übergebe, dann ist die Entscheidung auch anders und das kommt dann zum Frust und Schuld und all die Dinge. Also nimm die Verantwortung für dein Leben. Mhm.
Drei gute Tipps. Ich würde sagen, wir lassen die einfach mal so stehen. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für die tiefen Einblicke in die unendliche Entschlossenheit und den strammen Max und wie man tatsächlich diese ganze Story von Äthiopien bis jetzt München IT-Chefin in der Stadt, das ist ja eine echt irre Geschichte, auch wenn die jetzt 30 Jahre gedauert hat, aber das ist ja echt der Hammer. Und deswegen mag ich das einfach mal so stehen lassen. Kontakt zu dir steht in den Shownotes und ich sage ja ganz, ganz herzlichen Dank für die tiefen Insights in dein Leben. Vielen Dank, Esther.
Vielen Dank, ich danke dir auch und genau, sei mutig.
Ja, genau wie immer. Dir eine gute Zeit und euch, lieben Zuhörern, vielen Dank, dass du wieder dabei warst und dass du reingehört hast und ein wenig deiner Lebenszeit auch mit der Lebensgeschichte anderer Menschen teilst und teilnimmst. Und ja, freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Alles Gute und ordentlichen Wegebedarf mit Mut. Tschüss.
Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge, auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis bald. Ciao.
Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.